Detektor FM. Zurück zum Thema.
Kronen, Zepter, Schwerter und Ringe mit den teuersten und edelsten Diamanten und Juwelen besetzt. Das sind die Kronjuwelen des britischen Königshauses. Sie sollen ungefähr 20 Millionen Pfund wert sein insgesamt, also ca. 28 Millionen Euro. Und zu diesem Schatz gehört auch der Koh-i-Noor-Diamant. Den fordern jetzt ausgerechnet Bollywood-Stars und einige indische Geschäftsmänner zurück mit der Begründung, der Diamant wurde in Indien gestohlen. Über diese Forderung spreche ich mit Udo Seiwert-Fauti, er ist freier Journalist und England-Experte. Schönen guten Tag, Herr Seiwert-Fauti.
Ja, guten Tag.
Der Diamant hat ja offenbar eine sehr lange Reise, lange Geschichte hinter sich, wanderte hin und her zwischen Persien und Indien, wurde immer wieder gestohlen, versteckt und so weiter. Jetzt ist er in Großbritannien Teil des Kronjuwelschatzes. Kann denn irgendwas, was die Queen besitzt, überhaupt illegal da sein?
Ja, ich glaube, jetzt kommen wir mitten rein in die Geschichte, die die Briten so im Laufe ihrer Jahrhunderte über die Welt verstreut haben. Und wir sind mittendrin in der indischen Geschichte, die sie ja mit Großbritannien verbindet. Indien war ehemalige Kronkolonie. Und die berühmte East India Company war ebenfalls im Einsatz, denn die kam am 29. März 1849 zufällig auch nach Indien und ins Punjab. Und dort hat sie dann von dem damaligen Maharaja Ranjit Singh, also dem Herrscher der Sikhs im Punjab, eben diesen Diamanten überreicht bekommen, damit er sich unterwerfen konnte. Und das war praktisch das Gastgeschenk. Die Frage, die nun entsteht, ist so etwas mehr Druck? Ist es gestohlen oder aufgrund der kriegerischen Voraussetzungen, die es damals gab, nicht doch irgendwie, sagen wir zumindest fragwürdig? Das muss halt jetzt ein Gericht endlich mal klären.
Ja, wenn ich der Anwalt der Queen wäre, würde ich natürlich sagen, geschenkt ist geschenkt, oder?
Ja, nicht nur der Anwalt der Queen. Am 21.02.2013 hat sich der britische Premierminister David Cameron schon dazu geäußert, als diese Forderung erstmals auf den Tisch kam. Und er hat natürlich dann gesagt, aus sehr britischer Sicht, there's no reason. Es gibt dafür keinen Grund. Also Sie können sich ungefähr vorstellen, was da jetzt so abgeht, wenn eben der indische Premierminister in dieser Woche in Großbritannien auch noch zum Staatsbesuch kommt.
Nun, interessanterweise war es ja offenbar nicht die Regierung Indiens, die gefordert hat, dass der Diamant da zurückgegeben wird, sondern Geschäftsmänner und interessanterweise Bollywood-Stars. Ist das richtig?
Ja, richtig. Bollywood-Stars, die Namen sind noch nicht bekannt, aber ein Geschäftsmann ist bekannt. Das ist der Herr D'Souza vom großen Freizeitunternehmen Tito's in Indien. Die haben sich zusammengetan, haben gedacht, also wenn unser hoch angesehener neuer Premierminister Narendra Modi zum ersten Mal zum Staatsbesuch ins United Kingdom und dann auch noch an die Zentrale des Commonwealths in London kommt, dann wäre es doch mal an der Zeit, diese Forderung wieder aufleben zu lassen. Und ist natürlich klar, Bollywood-Stars machen sich gerade an einem Sonntag, wo es publik wird, in Großbritannien, in den Zeitungen, in den Medien ganz besonders gut. Die kennt man natürlich teilweise auch dort. Man kennt auch Cricketspieler, die aus Indien stammen. Also da gibt es schon eine Gemeinsamkeit und Sie wissen, viele Inder leben natürlich auch in Großbritannien, betreiben dort die Geschäfte. Also vor diesem Hintergrund ist jetzt die Forderung aufgekommen, medienwirksam umgesetzt und es ist bestätigt, dass diese Gruppe von indischen Geschäftsleuten und von Bollywood-Stars tatsächlich Juristen im Vereinigten Königreich beauftragt haben, nun endlich vor dem Londoner High Court die Rechtmäßigkeit dieses Diamanten aus Indien durch die britische Krone eben wirklich mal bewerten zu lassen.
Das heißt, das Timing steht tatsächlich im direkten Zusammenhang mit dem jetzt anstehenden Staatsbesuch, weil sonst hätte man sich ja schon gefragt, warum erst jetzt?
Es ist ganz sicherlich taktisch klug gewählt, denn Sie wissen, die Inder sind ein Volk, das durchaus jetzt neuerdings mit stolz geschwellter Brust durch die Welt reisen. Herr Modi wurde immerhin vom chinesischen Premier schon empfangen. Er war sogar bei Frau Merkel vor kurzem in Deutschland und man hat, Frau Merkel war auch mittlerweile in Indien wiederum. Also Sie sehen, da ist irgendwie ein neues Land, das immer noch so ein bisschen als Entwicklungsland angesehen wird, in Wirklichkeit natürlich schon in vielen Bereichen hochindustrialisiert ist. Und wenn Sie jetzt noch wissen, dass nach dem UK-Besuch in London auch noch der Besuch des G20-Gipfels in der Türkei ansteht, wo Herr Modi ebenfalls präsent ist, dann können Sie sich vorstellen, da passiert etwas, was mit Identität, mit neuem Selbstbewusstsein zu tun hat. Und dann sind natürlich Bollywood-Stars eigentlich bestens geeignet, sowas auch unter die Medien zu bringen.
Es klingt tatsächlich so sehr nach einer Image-Sache, ne? Und nach dem neuen Selbstbewusstsein Indiens. Der Koh-i-Noor-Diamant hat 110 Karat und ist ungefähr 100 Millionen Pfund wert. Aber mit dem Geldwert kann man natürlich nichts anfangen, denn verkaufen würde Indien ihn vermutlich auch nicht. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass diese Klage vor dem High Court in London auch Erfolg hat?
Ich glaube, wenn da der politische Druck noch hinzukommt und der indische Druck, wenn Sie wissen, wie viele Inder allein in Großbritannien leben und arbeiten und das schon seit Jahrzehnten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das plötzlich durch den Staatsbesuch durchaus aufgewertet wird und so ein High Court Richter sich überlegt, eigentlich müssen wir es hier mal entscheiden, egal was die Krone sagt. Sie wissen, die Richter in Großbritannien sind sehr unabhängig von der Regierung, von der Krone. Also wenn die eine Entscheidung treffen, dann wäre das schon erster Fingerzeig, wenn sie die Klage annehmen. Ich könnte mir vorstellen, dieser internationale Druck könnte etwas bewirken, zumal es, wie gesagt, um Identität geht, um neues Selbstbewusstsein von Indien. Herr Modi ist sehr darum bemüht, bis hin zu Barack Obama neue Kontakte zu knüpfen. Also da passiert etwas. Und dann natürlich dieser Edelstein. Übrigens habe ich mich vor kurzem, noch vor einigen Stunden, mit einem Menschen aus Bangladesch unterhalten. Der hat gesagt, also wenn die Inder den zurückfordern, dann können wir nämlich wirklich auch mal fordern. Denn wenn man die Geschichte dieser beiden Staaten, Bangladesch und Indien, sich anschaut, die ja früher mal zusammengehörten, dann ist er eigentlich auf Bangladesch-Gebiet gefunden worden. Also wenn ich mir das alles vorstelle, könnte das eine sehr weitere interessante Geschichte werden, die da auf uns zukommt.
Wenn wir schon dabei sind, also ich meine, nun ist dieser Diamant ja auch nicht das einzige Beispiel, wo in der britischen Geschichte sehr, sehr wertvolle Kulturgüter in London irgendwo liegen und möglicherweise doch anderswo hingehören. Also die Elgin Marbles im British Museum sind ja ein anderes Beispiel, die eigentlich nach Griechenland gehören und so weiter. Glauben Sie denn, dass da auch noch aus anderen Ecken, nicht nur Bangladesch für den Diamanten, sondern auch zu anderen Juwelen oder vielleicht tatsächlich auch dann Gütern, die schon in Museen eher liegen, noch weitere Forderungen kommen auf Großbritannien oder auf das Königshaus zu?
Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, denn wenn Sie sich überlegen, wir Deutsche haben ja mit der jüdischen Kunst unsere Lektionen gelernt. Wir geben sie die Bilder zurück an die eigentlichen Besitzer. Wenn ich mir diese Diskussion vorstelle, was in Deutschland gelaufen ist und wie die Ergebnisse sind, das hat in Großbritannien bislang überhaupt nicht stattgefunden. Denn natürlich war London, die britische Regierung, das britische Königreich, das war das Zentrum des Commonwealths und alles, was man woanders her bekam, landete irgendwann in London. Übrigens so als Kriegsschauplatz vielleicht auch. Sogar der schottische Krönungsstein lag eine lange Zeit in Westminster Abbey, bevor ihn Schotten geklaut haben und dann nach Schottland zurückgebracht haben, und dort ist er geblieben. Also wir sehen, in der Geschichte hat sich das öfter mal wiederholt. Man kann als Deutscher drüber lächeln, aber ich glaube, hier geht es natürlich um Aufarbeitung von Geschichte. Hier geht es um neue Identität einer ehemaligen Kronkolonie. Ich bin mir nicht sicher, wie weit die Briten dem entgegenkommen. Herr Cameron kann ein harter Handler sein und auch auf seinen Standpunkten beruhen. Also ich weiß nicht, wie weit er dem entgegenkommt. Es hat sehr viel mit In-Betweens, wie man in Großbritannien sagt, so zwischen den Zeilen zu tun, wozu man beide Seiten bereit sind.
Hat sich die Queen, denn hat sich das britische Königshaus schon geäußert zu dem Vorfall, zu der Forderung?
Natürlich wird sich die Queen dazu nicht äußern. Das überlässt sie dann lieber Her Majesty's Government, also David Cameron, der dieses Thema sicherlich mit Herr Modi ansprechen wird, denn Herr Modi ist auch groß gewählt worden. Er ist außerdem natürlich noch Hindu, der indische Premierminister, und um die Hindus geht's ja, denn dort kommt der Stein ja eigentlich her und die Hindus verehren ihn in Tempeln teilweise. Also Sie merken, da geht es um Persönliches, um Fingerspitzengefühl, um Aufarbeitung von Politik und wie gehe ich jetzt mit neuen, erstarkten Staaten an, die ich früher mal beherrscht habe.
Der Koh-i-Noor-Diamant wurde übrigens, falls Sie es nicht wussten, von der Queen Mom zur Krönung ihres Ehemanns King George dem VI. 1937 getragen und von Queen Elizabeth bei ihrer eigenen Krönung 53. Jetzt fordern indische Geschäftsleute und Bollywood-Stars den Diamant aus den britischen Kronjuwelen zurück nach Indien. Und darüber habe ich mit Udo Seiwert-Fauti gesprochen. Er ist freier Journalist und England-Experte. Vielen herzlichen Dank, Herr Seiwert-Fauti, für das Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.